Natürlich, dass die Wärmepumpen effizient betrieben werden. Und wir haben da eben schon über die Bedeutung der Temperaturen gesprochen. Also man sollte vielleicht nicht in ein komplett ungedämmtes Gebäude eine solche Wärmepumpe einbauen. Aber ein Experte, eine Expertin kann einem helfen, ein Gebäude fit für Wärmepumpen zu machen. Das sind oftmals nur kleine Dinge, die passieren müssen. Und dann können wir im Neubau sowieso, aber auch im Bestandsgebäude das tun. Man muss natürlich ein bisschen hinschauen, wo man die Geräte aufstellt. Also nicht jedes Gebäude eignet sich dafür, aber das ist dann genau die Aufgabe auch von Energieberatung, das herauszufinden.
Es wird ja auch über ein Verbot von Öl- und Gasheizungen diskutiert. Ist das aus Ihrer Sicht durchsetzbar?
Ja, es wird nicht nur diskutiert. Es gibt im Koalitionsvertrag bereits die Formulierung, ab 2025 muss jeder neu eingebaute Heizkessel über 65% erneuerbare Energien verfügen. Damit ist also sozusagen der herkömmliche Erdgas- und der Heizölkessel nicht mehr zugelassen. Und ich glaube, es ist auch, wäre auch sinnvoll, das im Neubau von vornherein auch zu untersagen, weil da gibt es ganz viele andere technische Möglichkeiten. Und jede Gasheizung, jede Ölheizung, die wir jetzt einbauen, die werden wir vorzeitig außer Betrieb nehmen müssen. Denn in 20 Jahren müssen wir klimaneutral sein. Und da passt die Erdgasheizung zumindest nicht mehr dazu.
Sie haben oder Sie schlagen noch eine andere Variante vor. Sie schlagen nämlich sogenannte Pop-up-Heizungen vor. Was genau verbirgt sich denn dahinter und was ist da der Vorteil?
Naja, das ist für spezielle Situationen. Wir erleben immer wieder, dass zum Beispiel Kommunen vorhaben, ihr Wärmenetz auszubauen. Und diese Wärmenetze, die werden auch zunehmend erneuerbar zu betreiben sein. Da geht Erdwärme rein, Abwärme. Da kann man auch große Wärmepumpen einspeisen lassen. Und wenn eine Kommune jetzt beispielsweise plant, ein Wärmenetz auszubauen und dann aber sozusagen ein Kunde eigentlich jetzt eine neue Heizung braucht, was macht er denn dann in der Übergangszeit? Und da gibt es einfach die Überlegung, dass man vielleicht nicht nur für 20 Jahre, sondern auch mehr für 3 Jahre so eine Heizung einbaut. Im größeren Maßstab gibt es das schon, aber auch für kleinere Einheiten. Und das haben wir mal temporäre oder auch Pop-up-Heizung genannt. Also, dass man vielleicht so ein bisschen von diesem Gedanken wegkommt, eine Entscheidung dann immer direkt für 20 Jahre treffen zu müssen.
Was können wir, was müssen wir tun, um uns energetisch von Russland unabhängig zu machen? Das ist unser Thema heute, unser Gesprächsthema hier bei Quarks Wissen im Gespräch bei WDR 5. Johannes Finkelstein in Köln hat auch noch eine Anmerkung dazu.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Vielen herzlichen Dank, dass ich teilnehmen darf. Mir geht es um Folgendes. Mir erkrankt diese ganze Diskussion so ein bisschen am Kernthema. Ich bin von Beruf Architekt und bin der Meinung, dass diese Situation, die wir jetzt gerade haben, der uns eigentlich den Anlass gibt, viele Dinge, die wir schon lange wissen, neu zu denken und endlich umzusetzen. Also wir haben jetzt, ich habe das leider nur bruchstückhaft verfolgt, die Diskussion vorab viel über individuelle Ansparmöglichkeiten gesprochen, was Einfamilienhäuser und kleine Häuser anbelangt. Und wir wissen aber alle, dass das Einfamilienhaus eigentlich definitiv auch wissenschaftlich dem vorletzten Jahrhundert angehört. Also wir versiegeln nach wie vor hier in Deutschland, wenn ich mich nicht irre, täglich um die 80 Hektar Land. Auch wenn ich ein Null-Energie-Einfamilienhaus baue und das ganzheitlich denke, also prozessual, das heißt, ich habe Energie, ich muss das errichten, ich muss es vielleicht irgendwann wieder zurückbauen, ich muss die ganzen Medien heranführen, ich muss eine Straße bauen, dann wissen wir mittlerweile alle Wissenschaftler wissen das, dass ein Einfamilienhaus, auch wenn es ein Null-Energiehaus ist, gegenüber einem großen Mehrfamilienhaus, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Das heißt, das ist mein Plädoyer. Jetzt, also was wir machen könnten und sollten, auch wenn es politisch wehtut, ist zu sagen, es tritt ein Moratorium in Kraft, wir bauen jetzt erstmal keine Einfamilienhäuser mehr, solange wir das nicht gelöst haben. Wir müssen, wie soll ich sagen, energetisch wertvolle Städte planen, das können wir, die eine hohe Lebensqualität liefern, all solche Dinge. Also wir wissen das.
Lieber Herr Finkelstein, vielen Dank für diese Anmerkung. Ich würde diesen Punkt gerne weitergeben an den Energieexperten, den wir heute zugeschaltet haben aus Heidelberg. Ja. Also keine Einfamilienhäuser mehr bauen, sondern einfach städtebaulich komplett was zu verändern. Was sagen Sie dazu?
Also, ganz klar, es ist ja kein Entweder-Oder. Und vielleicht waren Sie kurz abgehängt, als ich das Stichwort Suffizienz vorhin genannt habe. Das ist ja im Prinzip eines der Aspekte von Suffizienz. Wie können wir es schaffen, mit weniger Quadratmeter, mit geteilten Infrastrukturen, mit Gebäuden, genau, die einfach einen ganz anderen Zugang haben. Wir begleiten zum Beispiel ein Heidelberger Studierendenwohnheim gerade. Da sind verschiebbare Wände. Je nach Familiensituation kann man die Wand wieder zurückschieben, aus Holzbau errichtet, mit erneuerbaren Energien, aber eben vor allen Dingen auch sozusagen weg von diesem immer mehr und immer größer mit atmenden Gebäuden.
Wir sind absolut einer Meinung. Also ich danke Ihnen. Ich wollte nur sagen, ich wünschte mir, also zum Beispiel hat Herr Hofreiter, Anton Hofreiter von den Grünen, ich weiß nicht, wann das war, das ist unlängst
letztes
gewesen.
Jahr, spannende Debatte.
Vorgeschlagen, genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das ist eigentlich das Interessante. Für diesen Vorschlag oder für dieses Initial von Herrn Hofreiter ist er ja wirklich, ich darf das jetzt so salopp sagen, rasiert worden, obwohl wir alle wissen, dass es eigentlich Not tut. Genauso wie das Tempolimit. Also jeder Mensch weiß, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, das hat schon Isaac Newton erkannt. Und wenn ich mit einem 2,3-Tonnen-Auto 180 auf deutschen Autobahnen fahre, dann brauche ich eben exponentiell mehr Energie, als wenn ich 120 fahre. Das wissen wir alle. Mhm. Und das ist jetzt die Zeit, das jetzt einfach kollektiv und schnell zwingend umzusetzen.
Lieber Herr Finkelstein, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch das Stichwort Auto nochmal hier in die Runde gebracht haben, weil das ist tatsächlich noch gar nicht gefallen. Wir sehen schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich möchte Sie ganz gerne verabschieden, Johannes Finkelstein in Köln. Vielen Dank für diese Meldung. Martin Pint ist Energieexperte zugeschaltet aus Heidelberg. Herr Pint, das Auto haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch da kommen wir nur eher zögerlich vom Öl weg. Wie könnte das aus Ihrer Sicht noch besser funktionieren?
Naja, da liegt das Bündel wirklich seit 30 Jahren auf dem Tisch, angefangen von dem sogenannten Umweltverbund, Fuß-, Fahrradverkehr, öffentlicher Verkehr. Wenn ich mit einer Schienenbahn fahre, brauche ich nur ein Fünftel des Energiebedarfs eines Autos. Übrigens auch das Stichwort Quartiere, das wäre eben auch viel, wenn ich autofrei, wenn ich wegearm plane, dann kann ich auch auf viele Fahrten verzichten. Und wenn es das Auto sein muss, dann setzen wir uns ganz klar und auch schon seit 30 Jahren für ein Tempolimit ein. Das wäre so einer dieser Quick-Wins, wo man wirklich mit fast keinen Kosten viele Treibhausgase und auch Öl aus Russland einsparen kann. Ein Tempolimit schafft Sicherheit und Kraftstoffeinsparung. Also da müssen wir uns auch von diesem Paradigma lösen. Großes Auto, große Freiheit.
Mhm. Wir sind leider fast am Ende mit unserer Zeit und wir werden dieses Thema mit Sicherheit auch mindestens ein weiteres Mal aufnehmen. Aber vielleicht, Martin Pehn, zum Schluss nochmal eine kleine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn jetzt aktuell überhaupt mit der Energiewende? Was läuft gut und wo muss es dringend besser laufen?
Ja, es ist natürlich einerseits wirklich traurig, dass es der schreckliche Krieg ist, auch die Klimakrise, die Corona-Krise, die ganz, ganz viele unserer Gewohnheiten in Frage gestellt haben. Und wir müssen das jetzt auch als Chance ergreifen. Ein Thema, das wir jetzt gar nicht besprochen haben, das aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist das Ganze sozial abzufedern. Also wirklich auch mit Klima und mit Wohngeld, mit Unterstützung, vor allen Dingen auch die sozial Schwachen hier zu unterstützen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns betrifft. Und das betrifft auch die Unternehmen, gute Produkte und clevere Ideen bereitzustellen. Also das macht mir bei all diesen Sorgen, die ich habe, jetzt auch Mut, dass wir vielleicht zum richtigen Tritt in Richtung Transformation unserer Gesellschaft bekommen haben. Und ich hoffe, dass wir da alle gemeinsam ja auch dran mitwirken können.
WDR5 Quarks Wissen im Gespräch. Wir haben versucht, ein sehr, sehr komplexes Thema, über das wir hier garantiert noch sehr viel sprechen werden, ein bisschen einzuordnen, etwas fassbarer zu machen. Angesichts des Ukraine-Kriegs haben wir mit dem Energieexperten Dr. Martin Pint erörtert, warum wir ohne Gas, Öl und Kohle auskommen sollten und warum wir das auch können. Ein Thema, mit dem sich Dr. Martin Pint schon sehr lange beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, danke.
Tschüss nach Heidelberg.
Tschüss.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Eine weitere Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ist offenbar, dass es gerade einen regelrechten Run auf Jodtabletten in den Apotheken gibt. Das könnte damit zu tun haben, dass in den umkämpften Gebieten der Ukraine auch Atomreaktoren stehen. Gleich nach 16 Uhr erklären wir hier bei WDR5 Quarks, warum das kein Grund für Jodpanikkäufe ist und wozu und wie viel Jod der Mensch überhaupt braucht. Gleich bei Quarks nach den Nachrichten hier bei WDR5.
WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Tag. Bundesverkehrsminister Wissing hat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, um marode Brücken in Deutschland schneller zu erneuern. Unter anderem will der Bund mehr Geld dafür ausgeben und die Bauzeiten sollen verkürzt werden. Kerstin Bonn, WDR aktuell.
Deutschlandweit gibt es mehr als 28.000 Autobahnbrücken. Etwa 4.000 davon müssen dringend saniert werden. So wie die Talbrücke Ramede bei der A45 bei Lüdenscheid. Die ist marode und deshalb schon seit Monaten gesperrt. Für die Region bedeutet das immer wieder Staus und stundenlange Umwege. Damit das nicht auch an anderen Autobahnen passiert, will Verkehrsminister Wissing mehr Geld für Sanierungen und neue Brücken ausgeben. Ab 2026 soll das Budget dafür erhöht werden, um 1 Milliarde auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Außerdem will Wissing die Planung und Genehmigung von Brücken beschleunigen.
Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew sollen inzwischen Hunderttausende Menschen geflohen sein. Bürgermeister Klitschko sagte, nach seinen Informationen seien jetzt noch etwa 2 Millionen Menschen in der Stadt. Arne Hell für WDR aktuell.
Bürgermeister Klitschko rechnet offenbar damit, dass ein russischer Angriff auf Kiew kurz bevorstehen könnte. Er sagte, die Stadt sei zu einer Festung geworden, alle Straßen und Häuser seien verstärkt worden. Ein Waffenstillstand oder eine größere Feuerpause wird es wohl erstmal nicht geben. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte, dazu sei Russland nicht bereit. Er hatte sich in der Türkei mit dem russischen Außenminister Lavrov zu Gesprächen getroffen. Lavrov behauptete danach, der russische Angriff auf ein Krankenhaus in Mariupol gestern habe Kämpfer einer radikalen ukrainischen Miliz treffen sollen. In der Geburtsklinik hätten sich gar keine Patientinnen und kein Personal mehr aufgehalten. Aufnahmen von Reportern vor Ort zeigen allerdings, wie blutende schwangere Frauen aus dem Gebäude getragen wurden.
Weitere Meldungen im Überblick. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat gelassen auf eine mögliche Bedrohung durch einen Atomunfall in der Ukraine reagiert. Wegen der Entfernung sei keine große Strahlung in NRW zu erwarten. Reul warnte auch davor, sich als Vorsichtsmaßnahme privat mit Jodtabletten einzudecken. Ein falscher Gebrauch könne gesundheitsschädlich sein. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing erwartet noch in diesem Jahr eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Zum Ende der Bischofskonferenz sagte Betzing, der Blick solle nicht mehr so stark auf die persönliche Lebensweise gerichtet werden. Die Kirche wird für ihren Umgang mit nicht-heterosexuellen oder geschiedenen Mitarbeitenden kritisiert. Das EU-Parlament fordert, dass Verbraucher Akkus in Smartphones und anderen Geräten bald selbst austauschen können. Es hat einen Gesetzentwurf beschlossen, nachdem spätestens 2024 Akkus entsprechend austauschbar sein müssen. Auch Altbatterien sollen besser recycelt werden.
WDR aktuell aus der Region.
Die Computerspielemesse Gamescom in Köln wird in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. Vor der Corona-Pandemie kamen knapp 400.000 Besucher zur Gamescom. Ob schon klar ist, mit wie vielen Besuchern die Macher im August planen, dazu Martin Schütz, WDR Köln.
Nein, das steht noch nicht fest, sagt der Veranstalter. Das hängt sehr davon ab, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln. Die Besucher, die sollen wieder Spiele vor Ort testen dürfen. Es gibt ein spezielles Hygiene- und Raumkonzept, damit es kein Gedränge gibt. Zum Beispiel sollen sich keine langen Warteschlangen mehr bilden. Besucher sollen sich deshalb in einer speziellen App registrieren und die zeigt dann an, wo ohne langes Anstehen gespielt werden kann.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: bis zum Abend sonnig und trocken bei 3 bis 12 Grad. In der Nacht ist es meist sternenklar, plus 5 bis minus 5 Grad. Morgen ist es erst sonnig, von den Niederlanden her wird es am Nachmittag grauer. Bei 6 bis 15 Grad bleibt es aber überall trocken. In Gummersbach bis 12 Grad, in Münster 13 und in Mörs bis 14 Grad. Am Wochenende gibt es einen meist trockenen Mix aus mal mehr, mal weniger Wolken und Sonne bei 11 bis 15 Grad. Die Zeit ist es gleich 16.04 Uhr. WDR5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Oberhausen. Etwa 30 Minuten plus 15 Kilometer Stop and Go. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dreieck Bochum-West und Bochum-Harpen. Etwa 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Hessler und Kreuz-Herne. Etwa 30 Minuten plus 10 Kilometer Stau nach Bergungsarbeiten. Die A44 Kassel Richtung Dortmund ist zwischen Geseke und Erwitter Anröchte voraussichtlich bis 17 Uhr gesperrt. Dort wird noch die Fahrbahn gereinigt. Aktuell ab Büren 3 Kilometer Stau. Auch auf der Ausweichstrecke der B1 gibt es 5 Kilometer Stau. Und A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Griffenbruch und Neuss-Holzheim etwa 45 Minuten plus 7 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten.
WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Steffi Klaus.
Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns gleich mal mit einer uralten Kulturtechnik, mit der unsere Oma schon die Lebensmittel haltbarer gemacht hat und die aktuell ein Mega-Comeback feiert. Spitzengastronomen und Hobbyköche haben das Fermentieren wiederentdeckt. Eine spezielle Form des Einlegens, das nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch fürs Klima ist. Das werden wir uns gleich mal genauer ansehen. Außerdem hören wir nach, wie weit Chemiker eigentlich sind in der Entwicklung von Biokunststoffen und ob sie eine Alternative sein könnten zu herkömmlichem Plastik. WDR 5 Quarks, der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch bei uns vielfältige Spuren, wie wir gerade bei den Kollegen von WDR aktuell auch gehört haben, in den Apotheken zum Beispiel. Da gibt's gerade einen regelrechten Run auf Jodtabletten. In den Apotheken in Nordrhein-Westfalen sind Jodtabletten ausverkauft. Das könnte damit zu tun haben, dass in den umkämpften Gebieten der Ukraine auch Atomreaktoren stehen und erste Anzeichen für Panikkäufe sein. Das Wichtigste nehme ich direkt mal vorneweg. Es ist überhaupt nicht nötig, sich mit Jodtabletten einzudecken. Das sage nicht nur ich, sondern das hat auch heute Innenminister Reul im Innenausschuss gesagt. Und Andreas Sträter aus dem Quarks-Team wird das gleich genauer erklären. Denn Andreas, Panikkäufe bringen nicht nur nichts, sondern sie können unter Umständen sogar gefährlich werden.
Ja, genau. Und deshalb gilt auch einfach keine Panik jetzt gerade. Bund und Länder, die haben genügend Jodtabletten bevorratet. 190 Millionen hochdosierte Jodtabletten eines österreichischen Herstellers, die können im Ernstfall an die Bevölkerung verteilt werden. Und man muss ganz einfach sagen, die herkömmlichen Jodtabletten aus den Apotheken, also die Mittel, die man sonst zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen einsetzt, die bringen im Ernstfall einfach nichts. Die sind zu niedrig dosiert. Ja, und hinzu kommt noch, du hast es gerade schon vorweggenommen, das ist einfach extrem gefährlich, sich selbst Jodtabs zu verordnen. Denn dann kann es zum Beispiel zu einer Jodvergiftung kommen, selbst mit den eher niedrig dosierten Präparaten aus der Apotheke.
Lass uns doch vielleicht erst noch mal erklären, warum überhaupt Jodtabletten bei einem nuklearen Unfall?
Ja, also bei einem Angriff auf ein Kernkraftwerk oder bei einem Reaktorunfall, da kann radioaktives Jod freigesetzt werden. Jod 131 heißt das. Das ist ein Uranspaltprodukt. Und wenn dieses radioaktive Jod freigesetzt wird, dann wandert fast die gesamte Menge in die Schilddrüse und die wird dort gespeichert. Die Schilddrüse ist unser einziges Organ, das Jod in den im menschlichen Körper aufnehmen kann und in verschiedene Hormone umwandeln kann. Und das radioaktive Jod, muss man sich vorstellen, das kommt genau dahin, wo auch normales Jod gespeichert würde. Das Problem mit radioaktivem Jod ist aber, die Zellen der Schilddrüse, die können oder könnten von innen bestrahlt werden, sodass es bei der Zellteilung zu schwerwiegenden Störungen kommen kann. Und die Folge kann dann eben Schilddrüsenkrebs sein und das auch noch mit Jahren Verzögerung.
Und um dem vorzubeugen, da kommen dann die Jodtabletten ins Spiel.
Genau, und nicht die frei verkäuflichen aus der Apotheke, sondern eben die Notfalltabletten, also die sehr hochdosierten Jodtabletten, die im Ernstfall verteilt werden. Die Schilddrüse, die wird dann quasi mit Jod, ja, ich würde sagen, vollgepumpt, also geflutet. Da kommt so viel Jod dann rein, dass gar kein zusätzliches radioaktives Jod mehr aufgenommen werden kann, wenn man es zum Beispiel einatmet oder mit der Nahrung aufnimmt. Und diesen Vorgang, das ist, den nennt man Jodblockade, das ist ein ganz bekannter Begriff eigentlich.
Und wie viel Jod braucht man, damit es zu so einer Jodblockade kommt?
Ja, also eine Notfalltablette enthält 65 Milligramm Jod. Das ist ziemlich viel. Herkömmliche Tabletten aus der Apotheke, die enthalten nur 100 Mikrogramm. Das sind umgerechnet 0,1 Milligramm. Machen wir eine einfache Rechnung auf. Man bräuchte also mehr als 1000 Tabletten für so eine Jodblockade. Deshalb eben nicht die Apothekenprodukte benutzen. Und selbst diese Notfalltabletten sind streng reglementiert für Jugendliche von 13 Jahren und Erwachsene bis 45 Jahren. Die sollten im Notfall 2 Tabletten zu sich nehmen. Bei Kindern reicht eine. Für Kinder, das muss man dazu sagen, sind diese Tabletten super wichtig, weil Schilddrüsen von Kindern noch besonders empfindlich sind.
Aber was ist mit den älteren Menschen? Kriegen die im Ernstfall dann auch diese hochdosierten Jodtabletten oder verzichtet man da eher drauf?
Die älteren Menschen habe ich nicht erwähnt, weil tatsächlich ab 46 sind hochdosierte Jodtabletten schon nicht mehr empfohlen. In dieser Gruppe kann es nämlich dadurch zu schwerwiegenden Schilddrüsenerkrankungen kommen. Zum Beispiel zu einer Überfunktion der Schilddrüse, ausgelöst durch zu viel Jod. Und ja, und daran sieht man, finde ich, wie gefährlich es ist, mit Jodtabletten zu hantieren. Man muss auch ganz genau die entsprechenden Hinweise beachten.
Wann wäre denn überhaupt der richtige Zeitpunkt für die Einnahme dieser Jodtabletten?
Da gibt es ganz präzise Vorgaben. Der richtige Zeitpunkt, der ist etwa 3 bis 6 Stunden vor einer radioaktiven Belastung, also bevor eine radioaktive Wolke eintrifft. Ob die Jodtabletten aber verteilt werden, das hängt auch davon ab, wie weit ist der Unfallort entfernt, wie viel Jod wurde freigesetzt und das ist bei solchen Unfällen auch sehr wichtig, wie sieht es mit dem Wetter aus, wie sieht es mit den Winden aus zum Beispiel.
Wir wollen es uns nicht vorstellen, aber wenn es zu einem nuklearen Unfall kommt, dann geht es ja da nicht nur um radioaktives Jod, das freigesetzt wird, sondern es geht auch um andere radioaktive Partikel und die sind dann wahrscheinlich am Ende sogar noch das größere Problem, oder?
Genau, bei einem Nuklearunfall, da wird ein ganzes Sammelsurium an radioaktiven Spaltprodukten freigesetzt. Nicht nur Jod 131, also gegen radioaktive Partikel wie Cäsium, Plutonium, Strontium, da gibt es auch gar keine wirksamen Schutzmaßnahmen. Vor allen anderen Schäden eines nuklearen Unfalls bzw. einer Kernwaffenexplosion schützen Jodtabletten eben nicht. Nicht vor einer Druckwelle, nicht vor elektromagnetischer Strahlung, nicht vor einem Fallout, also einem radioaktiven Niederschlag mit den bereits erwähnten Elementen. Und wenn man das alles betrachtet, dann wird klar, dass Schilddrüsenerkrankungen sind eigentlich nur ein minimaler Bruchteil der möglichen Gesundheitsschäden, die nach so einem nuklearen Unfall auftreten könnten. Und ja, generell gilt, die beste Schutzmaßnahme ist eine rechtzeitige Evakuierung. Die ist immer vorzuziehen und gilt ganz besonders für Schwangere und Stillende mit Früh- und Neugeborenen.
Das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, was wir hier gerade zeichnen, über das sich aber offenbar gerade viele Menschen Gedanken machen. Sonst wären die Jodtabletten ja nicht so sehr gefragt und ausverkauft. Aber wir möchten nochmal sagen, Panik ist absolut im Moment nicht angebracht.
Ja, genau. Du sagst es. Also ich wiederhole es auch gerne nochmal. Keine Panik, absolut nicht. Ja, bei Unfällen und Angriffen auf Kernkraftwerke, da kann es zur Freisetzung von radioaktiven Stoffen kommen. Dass ein Vorfall in der Ukraine aber die Einnahme von Jodpräparaten in Deutschland notwendig machen würde, ist sehr unwahrscheinlich. Wir sind hier einfach zu weit entfernt. Und insgesamt gibt es auch überhaupt aktuell keine rationale Begründung, vorsorglich Jodtabletten einzunehmen. Das ist echt nochmal wichtig zu sagen. Also Finger weg.
Andreas Sträter, vielen Dank aus dem WDR 5 Quarks-Team über den aktuellen Run auf Jodtabletten in Apotheken. In NRW ist Jod ausverkauft und warum das zum jetzigen Stand absolut nicht nötig ist. Dankeschön.
Bitteschön.
Up awfully early, something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Thank you.
noise, machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.
Sie hören WDR 5 Quarks und wir möchten an dieser Stelle mal eine Lanze für den Boden unter unseren Füßen brechen. Der Boden, der ist ja meistens da und wir schenken ihm aber keine besondere Beachtung. Dabei ist der Boden für so vieles Grundlage, für das ökologische Gleichgewicht, als Lebensraum für Millionen von Tierarten, aber auch für unser eigenes Überleben. Denn auf und im Boden wachsen die Pflanzen, von denen wir uns ernähren, oder Bäume, die Luft zum Atmen produzieren. Also der Boden ist lebenswichtig für uns, aber Expertinnen und Experten schlagen auf der ganzen Welt Alarm, dass überall auf der Welt fruchtbarer Boden verloren geht. Markus Meyer-Gehlen aus dem WDR 5 Quarks-Team hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Markus, manche Leute zeichnen wahre Horrorszenarien, so nach dem Motto, noch 60 Ernten und dann gibt der Boden nichts mehr her. Das klingt schon sehr dramatisch.
Ja, diese 60 Ernten, das liest man immer mal wieder. Das klingt sehr dramatisch. Es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, kann man sagen. Also diese Aussage, die gibt's schon eine ganze Weile. 2014 wurde die mal so getätigt von einem Mitglied der FAO. Das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation von den Vereinten Nationen. Und das wird seitdem immer wieder wiederholt, auch immer mit diesen 60 Ernten. Und da kann man sich schon überlegen, okay, wenn das Jahre um Jahre immer wieder 60 sein sollen, so ganz genau kann man das vielleicht dann doch nicht berechnen.
Ja, da geht direkt Rechnung natürlich nicht mehr ganz auf. Da müsste man ja seit 2014 jedes Jahr eins abziehen. Dann wären genau. wir jetzt nur noch bei 52 Ernten. Nächstes Jahr
hätten wir 51. Genau. Genau, ja, also im Prinzip würde die Rechnung so funktionieren. Eine Ernte ist in den meisten Fällen immer genau ein Jahr. Aber wie gesagt, erstens kannst du nicht in den Boden reingucken und sagen, ja, da sind jetzt noch genau 89 Ernten da drin. Und zweitens ist das auch ein Durchschnittswert. Also es ist nicht jeder Boden in jeder Region der Welt irgendwie gleich betroffen.
Aber der Grundgedanke dahinter ist ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir irgendwann keinen Boden mehr, auf dem Lebensmittel wachsen können.
Das stimmt. Also wenn sich nichts an den heutigen Zuständen ändert, dann ist in einem gewissen Zeitraum, ob es jetzt 60 oder 70 Jahre sind, sei mal dahingestellt, irgendwann die fruchtbare Erde verschwunden und dann könnten da natürlich dann auch keine Lebensmittel mehr wachsen. Das ist schon richtig, ja.
Und das könnten auch wir noch miterleben? Also das ist keine Übertreibung?
Ja, das können wir auch miterleben. Wie gesagt, ob das jetzt erst in 80 Jahren der Fall ist oder schon in 60, finde ich es jetzt gar nicht so entscheidend, weil selbst wenn wir es nicht miterleben, unsere Kinder wollen sich ja auch irgendwie ernähren und unsere Enkelkinder. Das heißt, die brauchen auch Boden, auf dem sie Lebensmittel anbauen können. Also so oder so muss ich was tun.
Aber was sind denn die Gründe dafür, dass die Erde nach und nach verschwindet?
Also sie verschwindet einerseits, es gibt noch einen zweiten Aspekt, sie degradiert auch, das heißt, sie wird schlechter, aber bleiben wir erstmal beim Verschwinden, das ist auch tatsächlich eins der Hauptprobleme. Man hat vielleicht schon mal Erosion als Wort gehört, das bedeutet einfach, fruchtbare Erde wird weggetragen durch Wind oder zum Beispiel weggespült durch Wasser, zum Beispiel bei der Flut, die wir letztes Jahr in Deutschland hatten, die hatte natürlich sehr, sehr viele schlimme Folgen, aber eine Folge war, dass guter Ackerboden eben total verschlammt, wenn diese Wassermassen da drauf kommen, dann fließt er irgendwo ins Tal, auf eine Straße, in ein Dorf, wo er nicht hingehört. Und dann ist diese fruchtbare Erde eben verschwunden.
Dass so etwas passiert, daran sind wir Menschen ja auch nicht ganz unschuldig. Und das wird durch den Klimawandel ja möglicherweise noch mehr. Aber starken Wind und starken Regen, das hat es doch immer schon gegeben. Und das ist doch eigentlich auch was ganz Natürliches. Wieso ist das denn jetzt so ein Problem?
Ja, der Boden sieht jetzt anders aus. Also natürlich gewachsener Boden, zum Beispiel im Wald oder so, der ist halt nicht so anfällig für Erosion, weil wenn es da drauf regnet, dann sind da irgendwie erstmal Blätter drüber, weil da Bäume stehen. Dann sind auf dem Boden auch Steine, die das abhalten, dass die Regentropfen direkt auf den Boden prallen. Dann sind Wurzeln im Boden, ne, die geben dem Boden sehr gute Stabilität. Und das haben wir aber auf den ganzen Äckern und Feldern, die wir als Menschen anlegen, eben nicht. Da ist die Erde total angreifbar. Gerade im Winter, ne, steht die total ungeschützt da, wenn so ein Feld leer ist. Dann gibt es damit natürlich auch normalerweise viele Tiere im Boden, wie zum Beispiel Regenwürmer, die graben irgendwelche Tunnel und Poren, durch das das Regenwasser abfließen kann. Und auch das machen wir Menschen so ein bisschen kaputt, indem wir beispielsweise über unsere Felder mit dem Traktor fahren, dann ist die Erde da total verdichtet, dann gehen diese Strukturen kaputt. Oder beispielsweise auch Pflügen, würde man erstmal denken, das lockert ja schön die Erde auf, dann fließt ja wieder einiges ab. Aber auch das kann zumindest die Stabilität des Bodens in Mitleidenschaft ziehen, weil man da eben diese Struktur zerstört, auch Wurzeln, die im Boden sind. Und deswegen ist Ackerboden sehr anfällig für Erosion. Und deswegen geht eben viel von dieser wertvollen Erde verloren.
Also habe ich es richtig verstanden, dass man den Acker einfach erstmal nicht ungeschützt stehen lassen kann? Also auch zum Beispiel im Winter irgendwas drauf anbauen?
Das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Also man sollte immer gucken, dass so weit wie möglich das alles mit irgendwas bedeckt ist, die Erde. Es ist im Sommer, kann das auch ein Problem sein übrigens. Es gibt zum Beispiel Pflanzen wie Mais. Selbst wenn die wachsen, da ist zwischen den Reihen noch relativ viel Platz. Also da guckt immer noch viel Erde raus. Das heißt, auch da muss man überlegen, ob man vielleicht sogar noch eine Untersaat anbaut, also zusätzlich zum Mais noch was anderes da aussät, dass eben der Boden schön bedeckt ist. Dann gibt es die Möglichkeit, das machen zumindest einige Höfe, aus Pflügen zu verzichten, um den Boden zu schonen. Oder man kann eben auch, wenn man beispielsweise ein Feld mit Hanglage hat, also weiß ich nicht, ein Weinberg zum Beispiel.
Oh, da ist er weg, der Markus Meyer-Gehlen, zum Thema Böden. Da haben wir ein kleines Leitungsproblem, wir versuchen ihn aber gleich wieder zu holen. Ich hoffe, das gelingt. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it bright. As I turn up the color on my fear of the winter cold, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Summer disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the girl in the mirror. I'm asking her to change her ways, and no message. Sie hören WDR 5 Quarks und wir haben unseren Reporter Markus Meyer-Gehlen wiedergefunden. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum unsere Böden zum einen so wertvoll sind und warum Alarm geschlagen wird, dass wir in absehbarer Zeit keine fruchtbaren Böden mehr haben werden. Markus, lass uns weitersprechen. Wir haben ja schon häufig hier darüber gesprochen, dass Boden zum Beispiel dadurch verschwindet, weil Häuser und Parkplätze drauf entstehen. Ist Versiegelung nicht auch ein großes Problem?
Das kann auch ein Problem sein, vor allem in Städten natürlich. Da kann dann einfach kein Wasser versickern, wenn es stark regnet. Ne, dann gibt es Überschwemmungen. Oder im Sommer beispielsweise auch, wenn die Sonne heiß scheint, dann strahlt Asphalt sehr viel Wärme ab, dann wird es heißer. Das ist aber generell, würde ich jetzt sagen, eher ein lokales Problem. Also in Deutschland sind in Anführungszeichen nur 15% so sogenannte Siedlungs- und Verkehrsfläche. Ne, also stehen dann Straßen und Häuser drauf. Das wird zwar jedes Jahr ein bisschen mehr, aber das ist längst nicht mehr so viel wie noch irgendwie vor 10 Jahren. dagegen ist ein riesiger Teil der Fläche in Deutschland, über die Hälfte tatsächlich, 180.000 Quadratkilometer, von der Landwirtschaft genutzt. Das heißt, da hat man natürlich einen großen Hebel. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel ist übrigens.
Ist das denn jetzt gut oder schlecht, dass es so viel landwirtschaftliche Fläche gibt?
Kommt drauf an. Also für unsere Lebensmittelversorgung ist das natürlich erstmal gut. Wir müssen uns jetzt nicht Sorgen machen, dass unsere Felder alle verschwinden, weil da jetzt Straßen und Hochhäuser draufstehen. Wir haben schon noch genug Feldfläche, um unsere Möhren und Kartoffeln da anzubauen. Aber es gibt andere Probleme, also beispielsweise Biodiversität, Artenvielfalt, auch im Boden. Für die kann das schon ein Problem sein. Regenwürmer wohnen im Boden, die haben wir eben schon mal angesprochen. Von denen sind einige Arten bedroht. Und auch Tiere, die auf dem Boden leben, zum Beispiel der Feldhamster, auch vom Aussterben bedroht. Und das hat auch eben mit diesen vielen landwirtschaftlichen Flächen zu tun.
Also wir versiegeln Boden, indem wir zum Beispiel Straßen draufbauen. Das ist aber von den Zahlen her noch überschaubar. Es gibt aber sehr viel landwirtschaftliche Fläche, auf denen die Artenvielfalt eingeschränkt ist. Erosion ist auch ein großes Problem. Dabei verschwindet der Boden, weil er zum Beispiel weggeschwemmt wird. Es gibt aber auch Anbautechniken, die die Gefahr zumindest verringern können. Aber du hast auch gesagt, der Boden verschwindet nicht nur, er wird auch schlechter. Warum?
Eine Sache haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Wenn man mit einem Traktor über den Boden fährt, beispielsweise auf den Feldern, dann wird der eben verdichtet. Wie gesagt, dann kann das Wasser nicht mehr so gut abfließen. Das ist auch schlecht für die Artenvielfalt, wenn eben diese ganzen Poren so zusammengedrückt werden. Verdichtung ist allerdings ein Phänomen, da weiß man gar nicht so viel drüber. Also das Umweltbundesamt schätzt, dass so ungefähr in Deutschland 10-20% der Ackerfläche davon betroffen sind. Genaue Zahlen hat man da aber nicht. Und das ist eben noch ein Problem von vielen. Trockenheit ist ein anderes. Also wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit 2018, 2019 super trockene Jahre. Da musste man nur mal auf die Felder gucken. Da hat man auch gesehen, da ging es dem Boden überhaupt nicht gut.
Die vertrockneten Felder zum Beispiel oder auch die vielen abgestorbenen Bäume im Wald, meinst du?
Genau. Es ist natürlich langfristig auch eine Folge des Klimawandels. Einmal kriegen die Pflanzen natürlich direkt weniger Wasser, weil es einfach weniger regnet. Und dann noch eine zweite Sache ist auch das Grundwasser im Boden. Das trocknet eben aus, wenn es so lange nicht regnet. Das ist normalerweise so eine Art Puffer. Also wenn es jetzt mal irgendwie eine Zeit lang nicht regnet, dann können die Pflanzen das normalerweise ganz gut abfangen, weil die sich dann einfach das Wasser aus dem Boden holen, also aus dem Grundwasser. Das ist so eine Art Speicher. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dieses Grundwasser, dann können Pflanzen eben auch so kurze Trockenphasen selbst nicht überbrücken und sterben direkt ab.
Und wir haben ja auch schon oft gehört, es reicht nicht, wenn es dann mal wieder kurz stark regnet, sondern es muss wirklich lange immer wieder regnen, damit sich der Boden erholen kann.
Genau, und das ist dann tatsächlich was, da können wir jetzt aktiv auch nicht viel dran ändern, also außer irgendwie drauf gucken, dass wir den Klimawandel im Zaum halten und halt Felder immer ordentlich bewässern, dass der Grundwasserspeicher nicht austrocknet.
Also es gibt jede Menge Risiken für unseren Boden. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Wir können natürlich auch noch über Überdüngung zum Beispiel sprechen. Das könnte jetzt auch noch mal ein komplett eigenes Gespräch sein. Das ist auch ein Riesenthema. Wenn man viel organischen Dünger zum Beispiel verwendet, da ist sehr viel Stickstoff drin. Das ist auch erstmal eine gute Sache, weil Stickstoff braucht man, damit Pflanzen gut wachsen. Aber wenn man eben zu viel düngt damit, dann hat man zu viel Stickstoff im Boden. Das kann dann Pflanzen und Tieren schaden, die das nicht vertragen. Und dann kann der Stickstoff entweder ins Grundwasser wandern und das belasten. Oder der Stickstoff kann auch an die Oberfläche gelangen wieder, dann kommt er in die Luft, der wird zu Lachgas und das ist ein ganz gefährliches Treibhausgas. Also dann wird der Boden plötzlich zum Klimakiller und verschlechtert quasi die Situation noch weiter.
Aber ganz auf Düngen verzichten kann man ja wohl nicht, oder?
Nee, muss man auch nicht. Also auch wenn man mit Fachleuten für Boden spricht, hört man meistens, Düngen ist nicht per se was Schlechtes, weil es ist erstmal gut, wenn viel wächst, dann entsteht viel sogenannte Biomasse, also Pflanzenmaterial sozusagen. Und wenn man viel Pflanzenmaterial auf dem Boden und im Boden hat, dann ist das erstmal gut. Man kann aber probieren, dass man diesen selben Effekt erreicht, auch ohne, dass man allzu viel düngen muss. Wenn man zum Beispiel probiert, Humus aufzubauen im Boden, das ist ein Teil des Bodens, in dem viele Mikroorganismen leben. Da ist sehr viel Kohlenstoff übrigens auch drin, also der bindet selbst CO2 aus der Luft, also nochmal gut fürs Klima auch. Wenn man davon viel hat, dann ist der Boden schon fruchtbarer und dann kann man eben gucken, dass man möglicherweise auf zu viel Dünger auch verzichtet. Dann hat man viel Humus im Boden, dadurch, dass man zum Beispiel Erntereste auf im Ackerboden liegen lässt, dass man nicht alles abräumt, sondern noch ein paar, weiß ich nicht, alte Karotten, die man nicht mehr brauchte, da verrotten lässt, dann bildet sich eben schön dieser Humus.
Du hast es gesagt, Überdüngung ist nochmal ein ganz eigenes Problem und Thema. Aber können wir selbst irgendwas tun, um unsere Böden zu retten?
Wie gesagt, die Landwirtschaft hat halt super viel Fläche, die sie bewirtschaftet in Deutschland. Deswegen ist da der Hebel natürlich auch am größten. Wenn ich jetzt persönlich, weiß ich nicht, mein Gemüse beim Bauernhof kaufe, dann kann ich natürlich mal drauf achten, ob die da den Boden schonen, ob da auch im Winter was angebaut wird oder ob die Felder da alle leer stehen, was ja, wie wir erfahren haben, schlecht ist. Ansonsten ist das ein großes, auch internationales Problem. Also ne, ich kann in meinem Garten gucken, dass ich da irgendwie schön was anbaue. Das hat aber natürlich, wenn man das vergleicht mit Wäldern, die in Brasilien brandgerodet werden, wo der Boden drunter leidet, ist das von der Größenordnung was anderes. Ne? Da kann ich dann von hier zu Hause leider wenig machen. Ich kann natürlich Forderungen stellen an Unternehmen und Politik, dass man das lassen soll, dass man auf den Boden achten soll, weil es eben so unfassbar wichtig ist für die ganze Menschheit.
Also sind es auch hier wieder vor allem Anbautechniken in der Landwirtschaft, die dazu beitragen, dass der Boden auch länger noch fruchtbar bleibt und dass er nicht wegschwimmt oder weggeweht wird. Fest steht, wir müssen uns stärker kümmern um unsere Böden, damit auch unsere Kinder noch was ernten können. Der fruchtbare Boden schwindet, davor warnen die Vereinten Nationen schon seit vielen Jahren. Markus Meyer-Gehlen hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst für WDR 5 Quarks. Vielen Dank.
Gerne.
Voltei pra casa, pro meu lugar. Jobim partiu, Jacarepaguá. Sim, bateu a saudade. Toda a luz do verão. Dançar à vontade nessa tarde sem fim. Meu rio, meu rio, meu rio, meu rio. Voltei aluno mestre da bossa. No sol, na praia, meu coração. Sim, na minha cidade tenho tudo e tem mais. Sonho, abraço apertado de saúde, fé, de amor. Meu rio, meu rio, meu rio, meu rio. Deu pra mim desse frio. Passa a régua, fechou. Balanço um novo dia de vida e de calor. Meu rio, meu rio, meu rio, meu rio.
Wenn wir uns mal umschauen, dann sind wir umzingelt von Plastik. Der Fensterrahmen ist aus Plastik, der Kugelschreiber, die Tastatur. Eine Welt ohne Kunststoff ist schwer vorstellbar. Allerdings wissen wir, dass riesige Mengen an Plastikmüll leider auch da landen, wo sie nicht hingehören. Die Ozeane sind voll mit Plastik und auch an den Polen und im Hochgebirge findet man Plastikmüll. Wäre es dann nicht hilfreich, wenn wir mehr Biokunststoffe verwenden würden? Helmut Nordwig aus dem Quarks-Team hat nachgehakt, wie weit Chemiker in der Entwicklung von Biokunststoffen schon sind und ob sie wirklich unser Plastikproblem lösen könnten.
Straubing in Niederbayern. Hier kann man direkt am Donaustrand spazieren gehen. In einem Busch direkt am Ufer ein unschöner Anblick. Plastikteile vom letzten Hochwasser. Eine Spülmittelflasche, ein Becher und jede Menge zerfetzter Folie. Was der Strom davon mitgenommen hat, fressen die Fische. Nur 100 Meter weg von der Donau liegt ein Labor, in dem Forscher die Welt des Plastiks umkrempeln wollen. Verkorkte Flaschen mit weißem Pulver, Schälchen mit Flüssigkeiten, eine Waage, gläserne Gefäße aller Art. Das ist die Welt des Chemikers Paul Stockmann vom Fraunhofer-Institut für Bioverfahrenstechnik.
Man sieht hier einfach nur verschiedenfarbige Flüssigkeiten, gelblich, orange, ganz selten mal farblos. Und letztlich besteht meine Arbeit jetzt darin, dass ich einen Naturstoff bekomme und den über verschiedene chemische Umwandlungen zu einem Stoff umsetzen kann, bis man eben sogenanntes Polymer erhält. Und im Volksmund nennt sich das auch Kunststoff.
Plastik aus natürlich vorkommenden Rohstoffen, sogenannte Bio-Kunststoffe, das ist das Ziel. Es gibt sogar schon ein paar Sorten von solchem Bioplastik. Bisher verwenden wir sie aber praktisch nicht, wie ein Blick in den gelben Sack zu Hause zeigt. Verpackungsfolien aus Polyethylen, Joghurtbecher aus Polypropylen, alles ist Poly. Wie Chemiker Plastiksorten kennzeichnen. Aber nichts ist Bio. All diese Kunststoffe werden aus Erdöl hergestellt. Im besten Fall werden sie recycelt. Aber irgendwann, am Ende ihres Lebens, müssen sie verbrannt werden. Und dann belasten sie das Klima. Denn ein Erdölprodukt setzt bei seiner Verbrennung das Treibhausgas Kohlendioxid frei, das zuvor fossil gebunden war. Nicht nur in Straubing wollen Forscher das ändern. Statt Erdöl nutzen sie einen Rohstoff aus der Natur, sagt Volker Sieber, Professor am Fraunhofer-Institut.
Ein Beispiel hier ist Milchsäure. Milchsäure, die kennt man aus dem Joghurt und daraus kann man Plastik machen. Bioplastik wird aber auch verbunden mit dem Thema der Bioabbaubarkeit. Und das ist nicht immer gleich. Bei der Polymilchsäure, da haben wir es einfach, das ist sowohl bioabbaubar als auch biobasiert.
Es klingt verwirrend. Nicht alle Plastiksorten aus biologischen Quellen können in der Natur abgebaut werden. Umgekehrt gibt es welche aus Erdöl, die durchaus kompostierbar sind. Und auch die nennen sich Bio-Kunststoffe. Man muss also genau hinschauen, wovon die Rede ist, wenn wir Bioplastik sagen. Insgesamt haben diese Kunststoffe allerdings einen Marktanteil von unter 1%, denn sie sind derzeit noch sehr teuer. Am häufigsten ist die Polymilchsäure. Joghurtbecher und Shampooflaschen werden daraus hergestellt. Früher hat man genau denselben Kunststoff aus Erdöl hergestellt.
Man hat ein Molekül, welches eben nicht neu ist auf dem Markt, sondern man ersetzt das Fossilbasierte durch das Biobasierte. Man kann es zumischen und man wird den Unterschied nicht sehen.
Leider gleicht die Polymilchsäure auch in anderer Hinsicht Produkten aus Erdöl. Sie kommen nämlich nicht als reine Substanz in den Handel. Ihnen wird eine Vielzahl von Stoffen zugesetzt, hat Lisa Zimmermann von der Universität Frankfurt am Main in einer Studie festgestellt.
Das waren dann zum Beispiel Zusatzstoffe wie Farbstoff und Weichmacher. Es waren aber auch Lösemittel, Schmiermittel und Klebstoffe drin. Und dann noch Substanzen, die nicht absichtlich hinzugegeben werden, sondern die während der Prozessierung entstehen.
Konkret hat die Biologin verschiedene Plastikprodukte aus dem Alltag untersucht und die Inhaltsstoffe getrennt. Darunter waren auch 4 Produkte aus Polymilchsäure, zum Beispiel eine Schale, in der Gemüse verkauft wird, und der Deckel eines Coffee-to-go-Bechers. Das Ergebnis macht klar, in diesem Bioplastik stecken keineswegs weniger Zusatzstoffe als in ganz normalen Kunststoffen. Außerdem vermutet die Biologin nach einem Zelltest, dass viele der Substanzen
auch in Biokunststoffen gesundheitsschädlich sein könnten.
Die Problematik ist eigentlich, dass sie als bessere Alternative zu konventionellen Kunststoffen gehandelt werden, obwohl man bisher sehr wenig darüber weiß, wie sicher sie eigentlich sind. Und von dem, was wir in dieser Studie gesehen haben, sieht es nicht so aus, als sind sie wirklich sicherer als konventionelle Kunststoffe.
Das will die Frankfurter Forscherin jetzt anhand weiterer Produkte untersuchen. Auch andere Sorten von Bioplastik sollen dabei sein. Volker Sieber wiederum erstaunt es nicht, dass in der Polymilchsäure jede Menge Zusatzstoffe drin sind. In der Fachsprache Additive. Der Biokunststoff ist ja chemisch identisch mit einem herkömmlichen. Er wird also genauso verarbeitet.
Diese Additive, von denen Sie sprechen, die sind in der Tat in der Polymerchemie sehr weit verbreitet. Und das ist die Möglichkeit, mit einem Polymer ganz verschiedene Eigenschaften zu erreichen, indem man die Additive variiert. Das ist bequem für die Kunststoffindustrie. Aber natürlich hat diesen riesen Nachteil, dass über die Jahre dann Phthalate und andere dieser doch sehr toxischen Additive sich herauslösen und ja, die Menschen vergiften.
Das wollen die Chemiker aus Straubing anders machen. So wie derzeit viele ihrer Kollegen weltweit. Volker Sieber hat zwei Sorten eines völlig neuen Kunststoffs mitgebracht. Die eine, leicht gelblich, erinnert an ein Seifenstück, ist aber steinhart. Das andere Exemplar ist glasklar. Ohne Zusatzstoffe, sehr hart und zugleich elastisch, hitzebeständig und auch noch bio sind diese Kunststoffe. Aus Erdöl könnte man sie nicht herstellen. Ihr Rohstoff, Terpentinöl, stammt aus Holz und fällt in großen Mengen an, wenn Zellstoff hergestellt wird. Bisher wird dieses Öl einfach verbrannt. Die Industrie hat großes Interesse, hat Paul Stockmann festgestellt, als er das neue Material 2019 auf der Kunststoffmesse K in Düsseldorf vorgestellt hat.
Aufgrund der hervorragenden thermischen Eigenschaften sind Anwendungen im Hochtemperaturbereich natürlich prädestiniert oder aufgrund der Transparenz in der Optik, beispielsweise für Sicherheitsgläser, Scheiben aller Art.
Dieses Bioplastik soll allerdings nicht mit den Allerweltskunststoffen aus Erdöl konkurrieren, weil sich das nicht rechnen würde. Es soll wegen der Kombination seiner besonderen Eigenschaften zu einem neuen Hochleistungspolymer entwickelt werden. Aus einem natürlichen Rohstoff statt aus Erdöl. Auch was den biologischen Abbau von Plastik angeht, gibt es Fortschritte. Endlich, werden viele sagen.
Kunststoffe haben natürlich gerade im Moment einen sehr schlechten Ruf, weil wir immer wieder hören, riesige Ansammlungen von Kunststoffen im Meer mit sehr negativen Auswirkungen auf das Ökosystem. Das heißt, Schildkröten fressen zum Beispiel Plastikteile, weil sie denken, es sind Quallen, sehen unter Wasser ähnlich aus und verenden nachher daran.
Das ist Thomas Brück, Chemiker und Professor an der TU München. In seinem Labor wachsen Algen und andere Mikroorganismen, die von Zucker aus Weizenkleie leben. Die Weizenkleie ist eigentlich Abfall. Aus dem Zucker können die Algen einen biologisch abbaubaren Kunststoff direkt in ihren Zellen herstellen. Sie nutzen ihn als Energiespeicher. Den Biokunststoff namens PHB aus den Zellen herauszuholen, ist kompliziert. Trotzdem wird das Verfahren bereits industriell angewandt.
Die Firma BASF hat hier eine Anlage hingestellt in Ludwigshafen, die dieses Polymer auch mikrobiologisch aus Zucker herstellt. Im 100.000-Tonnen-Maßstab. Das ist aber erst ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir bedenken, dass es Milliarden Tonnen sind, die pro Jahr global an Kunststoffen benötigt werden.
PHB wird zu Folien verarbeitet oder im 3D-Druck verwendet. In einer Kompostieranlage fressen es Bakterien und Pilze einfach auf. Das dauert unterschiedlich lang. Die Temperatur spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf dem Komposthaufen zu Hause ist sie oft zu niedrig. Im Prinzip könnten Chemiker den Molekülaufbau bei vielen Kunststoffen so verändern, dass sie biologisch abbaubar werden. Sozusagen Sollbruchstellen einbauen. Volker Sieber?
Ja, man kann Kunststoffe designen, dass sie besser abbaubar sind. Die Herausforderung ist, diese Abbaubarkeit so zu steuern, dass sie in der Lebenszeit des Polymers nicht zutage tritt. Und am Ende möchte der Kunde eigentlich kein Polymer, was sich von alleine schnell abbaut, im Normalfall. Sie wollen eben auch keine Getränkeflasche kaufen, die dann irgendwann nach wenigen Wochen vielleicht bei Ihnen im Keller plötzlich zerfließt.
Also doch lieber Bioplastik, das aus natürlichen Rohstoffen stammt? Oder sollte man eher bei den ganz normalen Kunststoffen aus Erdöl ansetzen und ihr Recycling weiter optimieren? Damit sind wir wieder beim gelben Sack zu Hause. Was da drin ist, wird immerhin zu einem guten Teil wiederverwendet. So kann der Rohstoff optimal genutzt und insgesamt weniger Treibhausgas freigesetzt werden. Das noch mehr zu fördern, wäre vor allem in Entwicklungsländern richtig, sagt Volker Sieber. Bei uns findet er aber eine ganz andere Lösung sinnvoll, nämlich
dass das Allerbeste natürlich die Polymervermeidung ist, beziehungsweise die Vermeidung, dass das Polymer in die Umwelt kommt. Und da gibt es natürlich viel, was mit Recycling erreicht werden kann, was in Deutschland auch eigentlich kein Problem ist. Wenn man in andere Länder geht, was da an Plastik rumliegt, weggeworfen wird tatsächlich, ist ein ganz anderes Problem. Das haben wir bei uns nicht. Es sind eher absurde Anwendungen von Plastik.
Auch das sehen wir, wenn wir in den gelben Sack schauen. Wozu Joghurtbecher aus Plastik? Es gibt doch welche aus Glas. Wir müssen auch Gemüse nicht in Folie eingeschweißt kaufen. Immer mehr Menschen versuchen heute, Kunststoffe beim Einkauf zu vermeiden. Und sie verwenden natürliche Materialien in ihrem Zuhause, zum Beispiel Holz. Das ist gesünder und für Umwelt und Klima sicher noch besser, als wenn Chemiker daraus Bioplastik machen.
Das klingt nicht so, als könnten Biokunststoffe unser Plastikproblem lösen. Helmut Nordwig hat recherchiert, wie weit Chemiker in der Entwicklung von Biokunststoffen schon sind und ob sie eine Alternative sein könnten zu herkömmlichem Plastik. Gehört haben Sie das bei uns, WDR 5 Quarks. WDR 5 Quarks. Ich kann mich noch gut an den Keller meiner Oma erinnern. Zwei Riesenregale bis unter die Decke voll mit Einmachgläsern. Kirschen, Bohnen, rote Beete, alles haltbar gemacht, eingekocht. Für schlechte Zeiten, hat Oma immer gesagt. Vielleicht auch deshalb ist Einkochen, Einmachen und Einlegen seit Corona wieder besonders in. Eine besondere Form des Einlegens ist das Fermentieren. Viele Dinge, die wir zu uns nehmen, die wurden schon fermentiert. Sauerkraut, Joghurt oder Schinken zum Beispiel. Aber auch das Selbstfermentieren ist gerade sehr im Trend auf Instagram und YouTube. Da gibt es ganze Kanäle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Denn das, zumindest kann ich schon mal vorwegnehmen, Fermentieren ist gut für die Gesundheit. Das ist auch wissenschaftlich erforscht und auch das Klima profitiert. Christiane Tova im Quarks-Team, die Fachfrau für Ernährungsfragen, hat sich angesehen, wie die Wissenschaft das Fermentieren im Detail bewertet. Christiane, bevor wir dazu kommen, erklär doch noch mal ganz kurz, was beim Fermentieren genau passiert. Ich musste nämlich auch nachgucken.
Ja, also beim Fermentieren, da werden Lebensmittel haltbar gemacht und zwar komplett ohne Konservierungsstoffe. Manche Menschen, die machen das, ja, also Menschen machen das schon sehr lange, muss man wissen. Und dabei macht man sich natürliche biochemische Reaktionen zunutze. Wenn man nämlich Lebensmittel unter bestimmten Bedingungen luftdicht verschließt, dann fangen sie an, ein Eigenleben zu führen. Und natürlich vorkommende oder auch dazugegebene Bakterien und Hefen, die verwandeln dann Zucker und Eiweiße, die in den Lebensmitteln stecken, und produzieren dabei Kohlendioxid, Alkohol, Essigsäure oder Milchsäure, also soweit eben diese biochemischen Reaktionen. Und das hindert dann andere Keime, sich weiter auszubreiten, die Lebensmittel zu verderben. Ganz einfach, weil die eben mit diesem sauren Milieu nicht klarkommen. Und sauer ist in diesem Fall wirklich sauer. Also die meisten fermentierten Lebensmittel, die haben ja zumindest so eine säuerliche Note.
Aber genau diese säuerliche Note, die muss man auch mögen, ne?
Ja, das ist so. Tun aber wirklich viele Menschen in vielen Teilen der Welt in verschiedensten Formen. Ziemlich bekannt ist Kimchi, kennst du vielleicht? Mhm. Das kommt aus Asien und das ist eingelegtes Gemüse. Das wird in so eine Salzlake, in so einer Salzlake eingelegt.
Kohl ist das, ne?
Ja,
Kimchi.
Ne? Ja, genau. Mhm. Und ja, auch klassisches Sauerkraut hast du ja eben schon angesprochen, ist auch fermentiert. Und Joghurt, ne, haben wir ja mehr oder weniger auch in, ja, kennen wir alle. Und Joghurt ist nichts anderes als fermentierte oder vergorene Milch, aber auch Essig oder Bier. Hier zum Beispiel werden durch Fermentation hergestellt.
Aber fermentieren kann man ja sogar auch zu Hause. Wie funktioniert das? Weil das ist gar nicht schwer, ne?
Gar nicht, nee. Also wenn du jetzt zum Beispiel Joghurt machen möchtest, dann füllst du einfach Milch in ein Glas und gibst das dann in eine, ja, mit einer sogenannten Starterkultur, packst du es dann eben in dieses Glas. Und diese Starterkultur, das sind beim Joghurt jetzt Bakterien, die den Milchzucker in Milchsäure umwandeln. Man kann auch einfach einen Löffel Joghurt eben reinpacken. Auch da stecken die Bakterien drin, die man zum Fermentieren braucht. Das ist jetzt die einfache Variante. Es geht auch raffinierter, also jetzt nicht mit Joghurt, sondern mit Gemüse. Rote Beete ist total beliebt, auch Rettich, Kohl, Paprika und auch Fisch oder Fleisch kann man fermentieren. Und wenn man sich im Netz umguckt, du hast es gerade gesagt, es gibt wirklich hunderte und wahrscheinlich sogar tausende von Rezepten.
Und das ist wirklich gesund und klimafreundlich, also wissenschaftlich sicher geprüft?
Ja, es ist so. Jetzt, wir können mal uns mit der Gesundheit kurz beschäftigen. Also gerade Kohl und Bohnen zum Beispiel, die werden durchs Fermentieren besser verträglich. Auch weil da schon so eine Art Vorverdauung stattfindet.
Vorverdauung, das klingt jetzt auf den ersten Hinhörer nicht so appetitlich.
Ja, das ist richtig. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil dadurch wird ja der Magen- und Darmtrakt entlastet. Und außerdem profitieren zum Beispiel Menschen vom Fermentieren, die Laktose nicht vertragen. Denn die bleibt beim Vergären mehr oder weniger auf der Strecke. Weil beim Fermentieren eben ja, dieser Stoff sozusagen, ja, sich auflöst. Und außerdem werden Gluten und die sogenannten Foodmaps abgebaut. Das sind beide Stoffe, die sehr wahrscheinlich für eine Weizenunverträglichkeit verantwortlich sind.
Gluten hat man schon mal eher gehört. Kannst du das mit den Foodmaps vielleicht nochmal erklären? Also das ist vielleicht nicht jedem so geläufig?
Ja, das sind spezielle Zucker und Alkohole, die auch bei der Zöliakie, also der Weizenunverträglichkeit, eine Rolle spielen. Und eine große Studie, die zeigt, dass fermentierte Lebensmittel, die in diesem Fall, ging es konkret um Joghurt, auch das Diabetesrisiko senken könnten. Dazu gibt es eine Meta-Analyse, also das heißt, die Ergebnisse mehrerer Studien zu ein und derselben Fragestellung werden da zusammengefasst und deswegen sind die sehr aussagekräftig, diese Studien. Und da hat man eben ganz konkret geguckt, ja, wie wirkt sich das denn aus, wenn man regelmäßig Joghurt isst. Und dabei kam dann raus, dass Menschen, die das tun, relativ niedrige Blutzuckerwerte haben. Und dann habe ich mir noch eine andere Studie genauer angeschaut. Die hat untersucht, wie sich fermentierte Milchprodukte auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Und auch da gab es positive Effekte. Also ziemlich sichere wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir da. Andere Ernährungsstudien, die tun sich da deutlich schwerer bei der Evidenz.
Warum tun sich andere Ernährungsstudien da schwerer?
Ja, die haben eben den Nachteil, dass sie oft nicht so aussagekräftig sind. Man muss natürlich wissen, Menschen, die viel Joghurt essen, die ernähren sich ja auch möglicherweise grundsätzlich bewusster oder sind sportlicher. Und da muss man in so einer Studie schon Klimmzüge machen, um festzustellen, wie viel jetzt der Joghurt bewirkt. Mhm. Also, und das ist dann eben der Grund, warum solche Metastudien ja so große Vorteile haben.
Aber auf jeden Fall können wir festhalten, dass sich fermentierte Lebensmittel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit positiv auf unsere Gesundheit auswirken.
Das ist so. Und dazu kommt, und das ist ganz sicher belegt, es stecken viele Nährstoffe drin und auch Ballaststoffe. Und die werden durch die Gärung besonders gut aufgenommen vom Körper.
Noch nicht ganz klar geworden ist mir, warum das Fermentieren von Gemüse und Co. auch dem Klima nutzen soll.
Ja, man könnte wirklich sagen, weil es alt und bewährt ist. Also früher musste man das ja machen. Es gab ja keine Kühlschränke. Und der Kohl, den ich im Herbst geerntet habe, der war auch im Sommer eben dann noch lecker, wenn man dann eben Sauerkraut draus gemacht hat. Und man muss eben nicht mehr einfrieren. Das spart unheimlich viel Energie, einmal bei den Lieferketten, aber auch in den Haushalten. Ich habe mir da auch nochmal die Zahlen angeschaut und ein Forscherteam hat ausgerechnet, dass allein die Gefrierschränke zu Hause 4% des weltweiten Stroms ausmachen. Also das heißt, wenn ich weniger einfriere, profitiert das Klima, weil ich ja den CO2-Ausstoß dann auch reduziere und ich spare auch noch Stromkosten. Und das können wirklich bis zu 100 Euro im Jahr sein, wenn man jetzt komplett auf den Gefrierschrank verzichtet.
Fermentiertes Obst und Gemüse ist gut für die Umwelt und fürs Klima. Dafür gibt es eindeutige wissenschaftliche Belege und es ist im Grunde kinderleicht, sagt Christiane Tova aus dem WDR 5 Quarks-Team. Vielen Dank dafür. Sie hören Quarks, die Wissenschaft hier bei WDR 5. Wenn es Nacht wird in der Stadt, kommen sie buchstäblich aus ihren Löchern und halten sich vorzugsweise da gerne auf, wo wir unseren Müll lagern. Deshalb sind sie auch nicht besonders beliebt. Aber Ratten können nützlicher sein, als wir denken.
WDR 5 Quarks. Drei Dinge zum Weitersagen.
Von Johannes Doppelt über Ratten.
Ding 1. Ratten übertragen bei uns nur sehr selten gefährliche Krankheiten.
Ratten haben ein mieses Image, was auch daran liegt, dass sie ziemlich viele Krankheiten übertragen können. Spätestens seit der Pest im Mittelalter, die über Flöhe im Fell der Ratten übertragen wurde, gelten die Tiere als Krankmacher. In Europa können uns Ratten heute vor allem mit der Infektionskrankheit Leptospirose gefährlich werden. Die Tiere scheiden die Krankheitserreger über ihren Urin aus und verunreinigen so zum Beispiel Wasser. In Deutschland hatten sich in den vergangenen Jahren beispielsweise Schwimmer beim Triathlon angesteckt, wahrscheinlich durch verunreinigtes Flusswasser. Leptospirose tritt bei uns allerdings nur sehr selten auf. Jährlich werden dem Robert-Koch-Institut etwa zwischen 40 und 170 Fälle gemeldet.
Ding 2. Ratten sind schlau und nachtragend.
Dass Ratten ziemlich intelligente, neugierige und soziale Tiere sind, haben Forscher in unzähligen Experimenten nachgewiesen. Eines davon geht so. Zwei Ratten sitzen in zwei voneinander getrennten Käfigen. Vor einem Käfig liegt eine Schale mit einer köstlichen Haferflocke, allerdings so weit entfernt, dass Ratte Nummer 1 nicht drankommt. Ratte 2 hat in ihrem Käfig einen kleinen Stab, mit dem sie die Schale näher an den Käfig von Ratte 1 heranziehen kann. Und das machen die Versuchstiere dann in der Regel auch. Ratte 2 hilft Ratte 1 ganz uneigennützig, damit diese an die begehrte Haferflocke kommt. Wenn die beiden Ratten anschließend ihre Rollen tauschen, zeigt sich, jetzt hilft auch Ratte 1, Ratte 2 an das Futter zu kommen. Eine Hand wäscht die andere. Das Experiment zeigt aber auch, dass Ratten ziemlich nachtragend sein können. Denn hilft eine Ratte einer anderen mal nicht, dann wird ihr nach dem Rollentausch auch nicht geholfen.
Ding 3. Ratten können Tuberkulose und Landminen erschnüffeln.
Die Nase von Ratten ist so gut, dass sie uns Menschen damit helfen können. Die ziemlich großen Riesenhamsterratten sind zum Beispiel in Tansania im Einsatz. Speziell trainierte Tiere können Tuberkuloseinfektionen bei Menschen erkennen. Sie erschnüffeln dazu ausgehusteten Schleim von Patienten und können ziemlich treffsicher anzeigen, in welcher Probe sich Erreger der tödlichen Infektionskrankheit befinden. In Kambodscha helfen die Riesenhamsterratten beim Erschnüffeln von Landminen. Die Ratten sind zu leicht, um die Minen zum Explodieren zu bringen. Und sie sind mit ihrer guten Nase bei der Minensuche viel schneller als ein Mensch, der mit einem Metalldetektor die Fläche scannt. Eine Minensuchratte namens Kagawa hat für ihren Einsatz vor kurzem die PDSA Gold Medal gewonnen, die höchste Auszeichnung für tierische Helden in Großbritannien.
Besser als ihr Ruf, die Ratten. Ratten können Tuberkulose und Landminen erschnüffeln, sie sind schlau und nachtragend und Ratten übertragen bei uns nur sehr selten gefährliche Krankheiten. Drei Dinge zum Weitersagen über Ratten von Johannes Döbbelt hier bei WDR 5 Quox. Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie nie und trotzdem sollen ab dem 20. März viele Maßnahmen wegfallen. Darüber haben wir berichtet hier bei WDR 5 Quarks. Die Politik will auf mehr Eigenverantwortung setzen. Aus der Wissenschaft gibt's Kritik. Die Kollegen vom WDR 5 Westblick dröseln gleich nach 17 Uhr mal genau auf, was und genau denn ab dem 20. in Nordrhein-Westfalen erwartet wird und was sich ändern wird, wo sich Konflikte abzeichnen und was das zum Beispiel für die Schulen bedeutet. Edda Dammmüller moderiert den Westblick. Wir von Quarks verabschieden uns für heute und falls Sie uns in der Zwischenzeit vermissen, einfach mal auf quarks.de vorbeischauen. Da gibt's mehr Wissen und Wissenschaft in verschiedenen Formen und Längen. Ich bin Steffi Klaus und wünsche Ihnen einen angenehmen Feierabend. Tschüss!
Guten Tag. Das Gespräch zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenminister Kuleba und Lavrov ist ohne Ergebnis geblieben. Die russischen Angriffe auf ukrainische Städte gehen auch heute weiter. Und die Fluchtkorridore für Zivilisten sind nur vereinzelt zugänglich, wie Markus Sambale für WDR aktuell berichtet.
Es scheint weiterhin in Sumy, der Stadt im Nordosten der Ukraine, zu funktionieren. Da hat es auch in den letzten Tagen schon diese Korridore gegeben. Da sind mehrere tausend Menschen rausgebracht worden. Da scheinen sich auch ukrainische und russische Seite an diese vereinbarte örtliche Waffenruhe zu halten. Aber in Mariupol, in dieser belagerten Stadt, da scheint es nicht zu klappen. Der ukrainische Außenminister hat auch nach seinem Gespräch mit dem russischen Kollegen Lavrov gesagt, man habe da keine Lösung gefunden. Das liegt vermutlich daran, weil Mariupol auch strategisch besonders wichtig ist. Denn wer da die Kontrolle hat, kontrolliert auch die Landverbindung zwischen Russland und der besetzten Krim. Für mehrere hunderttausend Menschen natürlich eine schreckliche, katastrophale Lage.
Bundesverkehrsminister Wissing will Autobahnbrücken in Deutschland schneller sanieren. Nach einem Treffen mit Vertretern unter anderem der Bauwirtschaft, sagte der FDP-Politiker, er habe bereits einen Zeitplan vorbereitet und die Finanzmittel erhöht. Kai Clement, WDR Berlin.
Dafür hat sein Ministerium ein Autobahnnetz wichtiger Achsen ausgewählt, bei dem marode Brücken zuerst saniert werden sollen. Es geht um insgesamt 4000 Bauwerke, von denen erst 1300 in Bearbeitung sind. Volker Wissing sagte, dieses Kernnetz solle bis zum Jahr 2030 saniert sein. Dazu wolle man, wie bereits von der Autobahn GmbH angekündigt, die Zahl der jährlich zu erneuernden Brücken von 200 auf 400 verdoppeln. Ab dem Jahr 2026 solle zudem jährlich 1 Milliarde Euro mehr fließen. Und alles soll schneller gehen als bisher, von der Planung über die Vergabe bis zum Bau, auch dank mehr Digitalisierung.
Für die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ist der Weg frei. Das Verwaltungsgericht Köln hat einen Eilantrag der Partei zurückgewiesen und damit sein Urteil vom Dienstag bestätigt. In dem hieß es, dass es ausreichend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD gebe. Gegen die Beschlüsse können sowohl AfD als auch Verfassungsschutz Beschwerde einlegen. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat einen islamischen Kulturverein verboten. Heute Morgen gab es dazu Durchsuchungen und einen Polizeieinsatz in Dortmund, an einer Moschee und in Wohnungen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul begründete das Verbot damit, dass der Verein Nur al-Islam mindestens 7 Kämpfer für die Terrormiliz IS rekrutiert habe. Der Londoner Fußballclub Chelsea ist von neuen Sanktionen gegen Russland betroffen. Weil der Club dem Oligarchen und Putin-vertrauten Abramowitsch gehört, darf er keine Tickets und Fanartikel mehr verkaufen und keine Transfers mehr abwickeln. Auch der angekündigte Verkauf des Vereins wurde untersagt.
WDR aktuell aus der Region.
In einigen Kommunen in Südwestfalen wie Siegen, Hilchenbach und Netphen werden die Feuerwehren vorerst nicht mehr über Sirenen alarmiert. Stattdessen bekommen die Feuerwehrleute über Meldeempfänger Bescheid. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg, erklärt Heiko Dolle, WDR Siegen.
Viele Bewohner seien verunsichert, wenn zum Beispiel nachts die Sirenen losgehen. Einige haben sich auch schon danach besorgt bei den Feuerwehren gemeldet. Insbesondere ältere Menschen fühlen sich durch die Sirenen immer noch an den Fliegeralarm aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Kirspe. Aus dem gleichen Grund wurde auch der für heute geplante landesweite Sirenenprobealarm abgesagt.
Und das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, es gibt nur örtlich einige Schleierwolken. Die Temperaturen liegen am Abend bei 3 bis 12 Grad. In der Nacht ist es meist sternklar bei plus 5 bis minus 5 Grad. Morgen erst sonnig, später ziehen einige Wolken auf. Es bleibt aber trocken in Brilon 5, in Velbert 12 und in Eschweiler 14 Grad. Das war WDR aktuell, es ist 17.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und Kreuz-Oberhausen. Etwa 20 Minuten plus, 8 Kilometer stockender Verkehr. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Holsterhausen. Etwa 15 Minuten plus, 7 Kilometer stockender Verkehr. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Gelsenkirchen Süd und Dreieck Essen Ost. Etwa 30 Minuten plus, 6 Kilometer Stau. Dort steht ein defekter PKW. A42 Kamptenfort Richtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen Zentrum und Kreuz Herne. Mehr als 15 Minuten plus, 7 Kilometer stockender Verkehr nach Bergungsarbeiten. Und A448 Südumfahrung Bochum Richtung Dortmund zwischen Bochum-Wiemelhausen und Bochum-Altenbochum. Etwa 20 Minuten plus, 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei.
WDR 5 Westblick, das Landesmagazin. Mit Edda Dammüller.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Landesmagazin. 40 Minuten aus und über Nordrhein-Westfalen hier auf WDR 5. Und im Westblick haben heute Finn und Merlin ihren ersten Auftritt. Wassermassen haben die beiden im vorigen Sommer zum Umzug gezwungen. Und davon erzählen sie.
Es war ein Riesen-Hotspot und jetzt hat man das halt irgendwie nicht mehr, weil niemand kann mehr hier irgendwas machen. Und das ist, finde ich, sehr schade.
Vorher war es halt einfach so beim Seife. Jetzt ist es kaputtes Wort mit Seife.
Ja, zwei Jungs und die Flutkatastrophe in Bad Münster. Eifel, eins unserer Themen heute. Und natürlich der russische Angriff auf die Ukraine und seine Folgen bei uns im Land. Was tut sich in den Städten und wo ist mehr Koordination gefragt? Wir sprechen mit dem Chef der freien Wohlfahrtspflege. Und mit Corona geht es los. 262.000. Noch nie sind in Deutschland auf einen Schlag so viele neue Corona-Fälle ans RKI gemeldet worden. 50.000 davon in NRW. Trotzdem soll am 19. März Schluss sein mit Corona, jedenfalls nach der Papierform. Dann läuft die rechtliche Grundlage im Bundesinfektionsschutzgesetz aus, auf der sich alle Maßnahmen von Maske bis Testpflicht bislang gründen. Und die Zahlen, siehe oben, sprechen nicht gerade dafür, jetzt alle Vorsicht fahren zu lassen. Darum soll es vom 20. März an einen sogenannten Basisschutz geben. Heißt, die Länder sollen auch künftig bei Bedarf Maßnahmen verhängen dürfen. Die Ampel brütet über einem ersten Entwurf und es grummelt in den Ländern. Etwa in Baden-Württemberg. Regierungschef Kretschmann sagt grob fahrlässig das alles. In Bayern fordert Gesundheitsminister Holleczek den Bund zum Nachbessern auf. Und in NRW herrscht so lautes Schweigen in dieser Frage, dass mein Kollege Jochen Trumm nachgefragt hat. Ja, woran liegt das, dass man hier nichts hört?
Ja, es ist in der Tat verwunderlich bei diesem Thema. Eigentlich hätten wir gar kein anderes Thema in diesen Tagen. Wir erinnern uns, wie stark uns die Pandemie in den letzten zwei Jahren immer wieder auch hier an dieser Stelle beschäftigt hat. Aber es ist eben Krieg und deswegen läuft das Thema Corona tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar. Das wird man wohl sagen können. Und hinzu kommt die Parteienkonstellation. In Berlin regieren eben SPD, Grüne und Liberale. Und deswegen haben sie jetzt auch in Düsseldorf wenig Interesse daran, ihren Kollegen in der Hauptstadt Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Die CDU, die hier den Ministerpräsidenten stellt, wartet erst einmal ab, denn sie hat wenig Lust und verspürt keine Neigung, die Arbeit sozusagen der anderen zu machen. Deswegen ist die Devise im Moment, Wir wollen erstmal wissen, was kommt tatsächlich am Ende raus, wie genau sieht das Gesetz aus, und über den Entwurfsstand wird jetzt nicht öffentlich großartig spekuliert.
Okay, aber wir können darüber reden, was drinsteht. Was genau soll uns erwarten, den Ampelplänen zufolge, ab dem 20. März dann?
Ja, tatsächlich weitgehend Normalität. Also die Maskenpflicht entfällt, 3G-Nachweise, Testen, das ist dann alles Geschichte, zumindest im Alltag. Ausnahmen sind Busse und Bahnen, da soll auch weiter die Maske gelten, Flugzeuge, Fernzüge ebenso. Aber zum Beispiel beim Einkaufen, da ist die Maske dann tatsächlich weg. Das ist sozusagen der Basisschutz, der natürlich noch gilt, auch für vulnerable Gruppen, also in Pflege, Seniorenheim wird weiterhin natürlich auch eine Maske angewiesen werden können, wenn es denn erforderlich ist. Und das dürfte man ja in vielen Fällen wahrscheinlich so halten. Die zweite Komponente dieser Planungen der Ampel ist die sogenannte Hotspot-Strategie, die besagt, dass sollte jetzt plötzlich doch einmal etwa ein besonders aggressiver neuer Virustyp irgendwo in einer Gemeinde auftreten, dann kann das Land handeln, dann kann es all die hinlänglich bekannten Maßnahmen der Vergangenheit, die wir alle kennen, zu Genüge wieder in Kraft setzen. Allerdings, und das ist neu, muss dann die Landesregierung das jeweilige Landesparlament bitten und braucht dort einen Beschluss.
Und das läuft wahrscheinlich alles nicht ohne Konflikte ab. An welchen Stellen sind die zu erwarten?
Ja, vor allem an dieser Stelle. Die Liberalen zum Beispiel, die eine echte Befürworterin dieser Regelung sind, die möchten natürlich unbedingt eine Reparlamentarisierung der Corona-Politik haben. Die haben sich das jetzt nach ihrer Meinung lang genug angeguckt, dass die Landesregierungen immer einfach ohne gesetzliche Grundlage allein auf Ordnungsbasis handeln konnten und wollen hier die Mitspracherechte der Parlamentarier wieder in Kraft gesetzt sehen. Die Union oder auch die Parteien, ich glaube, es ist gar nicht so sehr eine Parteienfrage, vor allem die Landesregierung stellen, die Ministerpräsidenten sehen das, glaube ich, skeptischer. Denn die gucken vor allem auf die Zeit und sagen, naja, wenn wir wirklich